Hallo und herzlich willkommen hier aus dem G-Waggon unter den Podcast-Aufnahmekabinen. Ich dachte mir heute so, wei, Greiner, niemand kann mich dribbeln, weil ich Mantel trage. Und Quichotte ist ja sowieso der Barbo, wenn es ums Thema Rap geht. Kommt für viele vielleicht auch überraschend, dass du in dem Thema mehr drin bist als ich, aber ist tatsächlich so.
Ja, tatsächlich. Herzlich willkommen zur Weltmeisterschaft des Schwachsinns. Das ist mit Abstand eine der schlechtesten Ansagen bisher. Aber gut, wir wollen es einfach dabei belassen. Das Thema ist Rapper, meine lieben Leute. Und wir haben uns, glaube ich, beide für männliche Vertreter dieses Genres entschieden. Deswegen kann man das einfach so stehen lassen. Ich bin gespannt, was du mir da zu bieten hast. Ich habe natürlich eine wohlfeile Auswahl getroffen aus Vertretern dieser Zunft. Und das ist heute unser Thema. Ihr könnt natürlich wie immer, wenn ihr Lust habt, am Ende abstimmen, welche Geschichte für euch die kurioseste, bescheuertste, whatever war. Und uns das einfach schreiben bei den sozialen Medien.
Ja, ich muss hier mal an der Stelle einhaken, weil also das kann ich natürlich nicht so stehen lassen, dass das hier eine schlechte Einleitung war. Ich habe hier so ein Deep Dive gemacht in das Thema Deutschrap, habe mich da so eingearbeitet. Also es ist gut möglich, dass Deutschrap dieses Jahr bei Spotify Rap das Johann Strauß Orchester ablöst bei mir. Von daher etwas mehr Respekt, wenn ich hier schon extra herfahre mit meinem Musielago.
Ja, und so sprach Zarathustra.
So, ich nutze den Moment, um kurz regie-esk einzuhaken. Es gilt natürlich noch, die letzte Folge auszuwerten. Es gibt wieder einen Punkt für Quichotte. Denn offenbar haben sich die Leute zum Thema politisch Verfolgte eher auf seine Seite geschlagen und da gab es für Nelson Mandela doch ein paar Meldungen und dementsprechend steht es jetzt 21-20 für Quichotte.
Sehr schön. Jedenfalls, wer soll denn anfangen diesmal?
Ich würde sagen, fang du mal an, kleiner Cabron.
Na gut, dann mache ich das. Oh Gott, das ist einfach schlimm. Also, wir beginnen mit einer, wie soll ich sagen, für Leute, die das Gangster-Rap-Genre mögen, vielleicht ist es schon auch irgendwie so eine Art Ikone, ich beginne mit 50 Cent, mit keinem geringeren als Curtis James Jackson der Dritte.
So,
jetzt kann man natürlich überlegen, ob der Name dafür spricht, dass er eine adelige Familie hat oder dass die Familie relativ wenig einfallsreich ist, was die Benennung ihrer männlichen Nachkommen betrifft. Das kann beides sein.
Ich wollte es gerade sagen, weil der Name klingt eher nach Johann Strauß Orchester jetzt.
Ja, ich sag's dir, das ist schon irgendwie auch High Class. Wobei, wenn man die Biografie sich dann so ein bisschen reinzieht, merkt man, das ist dermaßen weit vom Johann Strauß Orchester entfernt, wie eine Kuh vom Eierlegen. Wobei es da mittlerweile auch Kühe geben soll. Egal.
Wäre ich vorsichtig.
So. Es ist natürlich der Fall, dass da eben in der Familie schon einige Curtis James Jacksons da waren und von daher, oder Curtis Jacksons, deswegen hat er da irgendwie den dritten, mimt er da den dritten seiner Linie.
Wobei das auch cool wäre, einfach den dritten zu nennen, ohne dass es zwei vorherige gab.
Ja, es wäre auch richtig cool, wenn du mich mal aufhören würdest zu unterbrechen. Aber gut, das ist eine ganz andere Geschichte. Also, er ist jedenfalls irgendwie, Vater und Großvater hießen schon so, whatever, spielt auch keine Rolle. 50 Cent wuchs natürlich in armen Verhältnissen auf, das weiß man. Also, wenn man zumindest sich mal so rudimentär mit seiner Lebensgeschichte befasst hat und hat seinen Vater nie kennengelernt und seine Mutter starb, als er 8 war. Also, relativ schlechte Voraussetzungen für so einen armen Jungen, der dann irgendwie da mit seinen Großeltern aufwachsen musste, immerhin, also es ist schon mal gut, dass er da irgendwie so einen Rückhalt hatte. Der hielt sich aber schon recht gut über Wasser, weil, und das finde ich sehr kurios, seine Mutter ihn in irgendeine Weise ins Drogengeschäft eingeführt hatte, mit 8. Also, ob das jetzt so richtig aktiv passiert ist oder eher passiv, weil er dabei zugeguckt hat, wie die irgendwie da zurechtgekommen ist, weiß ich nicht, aber so liest man und
das hat man ja oft, dass die Eltern die Kinder so ein bisschen in die Hobbys einführen. Und dann gerne ja auch sowas, wo die sagen irgendwie, ich wäre da gern erfolgreicher gewesen, jetzt muss das Kind richten. Vielleicht hat es die Mutter gesagt, jetzt wird das Kind der Drogenbaron.
Kann ich mir gut vorstellen. Also ich glaube auch, dass deine Eltern dich eingeführt haben in das Unterbrecher-Game, weil du bist da wesentlich erfolgreicher als sie. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Das ist wirklich ganz großes Kino, was du hier absiehst.
Du hast jetzt mal Real Talk hier. Du hast doch neulich gesagt, wir sollen mehr reagieren.
Ja, natürlich, aber am Ende des Vortrags.
Also, ach so, wenn du so, ja gut.
Nee, reagier nur. Sag einfach nach jedem zweiten Satz irgendwas. Es ist super, es ist richtig toll. Schön, das gibt den, auch der Hörfluss wird dadurch auch irgendwie angeregt. Das ist sozusagen der, das ist der, der Balsam unter den
Mach mal keine Harde Cats hier jetzt.
So, weiter geht's. Also, er dealte jedenfalls irgendwie seit er, naja, sagen wir mal, er dealte seit er 12 war. Er hat irgendwie anscheinend von 8 bis 12 nochmal so ein bisschen Praktikum gemacht und dann wusste er Bescheid, so was Drogendealen angeht. Und deswegen ist er natürlich auch ein paar Mal ins Gefängnis gewandert, mit 18 dann auch für längere Zeit. Und jetzt hat er aber auch gerappt. Und das ja, kann man dann am Ende, oder das, die Tatsache, dass wir das hören können, kann man Run-DMC unter anderem verdanken, der ja schon ein namhafter Vertreter dieser Szene ist. Und der hat ihn dann unter Vertrag genommen. Dabei muss allerdings nichts rausgekommen sein, also finanziell gesehen, so dass 50 Cent zu Columbia Records wechselte. Und das ist, also ich weiß nicht, was dazwischen passiert ist, aber das ist schon, Columbia ist schon eine der größten, ja, eines der größten Labels, was man sich so wünschen kann. Das ist schon echt ein ganz guter, also zumindest war es so damals, und das ist schon echt ein ganz guter Step, den er da gemacht hat. Und kurz bevor er sein Album Power of the Dollar rausgebracht hat, was ich übrigens sehr interessant finde und eigentlich einen total unpassenden Namen, wenn man 50 Cent heißt, dann das Album Power of the Dollar zu nennen, das finde ich schon richtig geil. So nach dem Motto, so, ich habe das nie erreicht, aber es muss schon sehr geil sein, wenn man auch einen Dollar hat.
Eine doppelte Portion halt einfach.
So sieht's nämlich aus. Auch das, genau, also das war, das, er ist auf jeden Fall, er ist gut im Game, er macht da seine Sachen. Und er gerät natürlich zwischendurch auch mal in Probleme, was anhand der ganzen Biografie jetzt auch nicht total verwunderlich ist. Und so wird er, kurz bevor er diese Veröffentlichung macht, seines Albums, vor dem Tonstudio niedergestochen. So, das ist die erste Geschichte, die ihn wirklich so veritabel verletzt hat. Sonst gab es dann anscheinend so Schlägereien oder natürlich auch mal irgendwelche Konflikte, aber das ist schon echt ein übler Angriff gewesen. Und damit nicht genug. Als er sich dann erholt hatte, wurde er 2000 bei einer Schießerei vor dem Haus seiner Großeltern von 9 Kugeln getroffen. Also 9 Kugeln. So, und das ist, finde ich jetzt einfach schon krass. Also sich dann vorzustellen, man ist in der Schießerei und wird da verletzt, das ist schon richtig krass, aber ist einfach er ist 9 Mal angeschossen worden. Und einige dieser Kugeln gingen auch ins Gesicht. So, jetzt hat aber 50 Cent sich anscheinend gesagt, so, ich bin 50 Cent, what the fuck, ey, ich bin einfach nach 13 Tagen wieder aus dem Krankenhaus, so, ich habe ja keinen Bock mehr drauf. Und dann ist er wirklich, nach 13 Tagen ist er aus dem Krankenhaus wieder raus und klar, was sind schon 9 Kugeln, so, das ist ja für 50 Cent ist das nix. Und jetzt passierte etwas, das ich aus Marketing-Sicht nicht ganz nachvollziehen kann. Und zwar, sein Label ließ ihn nach dieser Schießerei fallen, weil man angeblich Negativpresse verhindern wollte. Was ich so sagen muss, aus heutiger Sicht, das ist doch wirklich das Allerbeste, was so einem Label passieren kann, wenn jemand, der Gangster-Rap macht, in eine Schießerei gerät und 9 Mal getroffen wird. Also das, besser geht's ja gar
nicht. Macht's authentischer.
Ja, voll. Und deswegen
besser geht's ja gar nicht.
Ja, also für das Image. Natürlich ist also 50 Cent ist ja
Warum nicht 11? Kein Einsatz.
50 Cent ist ja verhältnismäßig nicht viel passiert. Wobei man sagen muss, der hat ja so eine charakteristische Aussprache. Das kommt tatsächlich dadurch, dass eine Kugel ihm da hinten durch die Kaumuskulatur dadurch gesammelt ist.
Das ist schon
hart. Also es ist richtig hart. Also es ist einfach eine richtig, richtig üble Nummer. So. Und wie gesagt, ich glaube halt so, wenn du eben Gangster-Rap machst, ist das Glaubwürdigste, was dir passieren kann, dass du in eine Schießerei gerätst. Und wenn du dann 9 Mal getroffen wirst, das ist ja schon auch für irgendwelche, so für Gegner, so eine Sache, so nach dem Motto, der ist irgendwie unzerstörbar. Also finde ich schon ist so eine sehr eindrucksvolle Geschichte. Und genau. Jetzt hat sich nach dieser ganzen Geschichte wohl Eminem gedacht. Also er, wie gesagt, ist ja von seinem Label gedroppt worden. Und Eminem dachte sich so, irgendwie ist der cool, der Typ, und der hat irgendwie Talent und so. Und deswegen, ich sign den bei meinem Label. Allerdings hat 50 Cent vorher wieder mit Drogen gedealt. Und das ist natürlich eine absolute Erfolgsgeschichte. Also jetzt nicht diese Drogen, die drei, sondern dass er bei Eminem war. Und die Drogendealerei brachte ihm erstmal wieder eine Bewährungsstrafe ein. Wobei die Bewährungsstrafe einherging mit einem Anti-Aggressionstraining, weil er auf einem Konzert 2004 drei Frauen verletzt hat und eine Schlägerei angezettelt hat. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich mir dieses Anti-Aggressionstraining vorzustellen habe. Ich meine, da ist ein Typ, der mehrmals mit Messern niedergestochen wurde und von 9 Kugeln angeschossen wurde. Und dann sitzt da so eine Dörte und sagt, Gewalt ist keine Lösung, Curtis. Das geht nicht. Und Curtis wird sich gesagt haben, ja, nee, das stimmt schon, du hast vollkommen recht. Das ist richtig kacke, mache ich nie wieder. Naja, gut. Curtis hat jedenfalls im Juni 2012 das nächste Ding irgendwie erlebt. Er ist nämlich von einem LKW gerammt worden. Also er saß wohl im Auto, aber auch üble Nummer.
Ganz kurz, das klingt so ein bisschen, als wäre er schwer zu bewegen.
Der ist
von einem LKW gerammt
vor
worden.
Vor allem schwer umzunieten.
Der hat sich nur 2 Zentimeter bewegt, aber...
Der ist auf jeden Fall schwer umzunieten, ey. Und ja, der kam natürlich dann ins Krankenhaus. Also der LKW. 50 Cent ist einfach weitergelaufen.
Jetzt auch bei Eminem.
Genau. Also ich weiß nicht genau, wie das abgelaufen ist, aber anscheinend so, habe ich zumindest nichts drüber rausgefunden, ist ihm da jetzt nicht groß was passiert, aber trotzdem, ich meine, er war halt Gott sei Dank im Auto so, aber da hat ihn halt einfach ein LKW weggewämst und der wird sich gesagt haben, so, ey, Indianer kennen keinen Schmerz, so, fuck it, ich bin am Start. Und jetzt hat er aber abseits der Tatsache, dass ihn laufend irgendwer verletzte, ja ziemlich großen Erfolg mit seiner Musik und ist dementsprechend auch einigermaßen reich geworden. Aber, und das ist wirklich kurios, er wusste seine Millionen auch... Ja, wie soll ich das ausdrücken? Er wusste auch die Millionen mal weniger und mal mehr sinnvoll wieder auszugeben. Das kann man ungefähr so sagen. Zum Beispiel hat er ein privates Sexvideo. Also das ist jetzt, naja, also da muss man ein bisschen weiter ausholen. Er hat so ein privates Pornovideo von Lestonia Leviston veröffentlicht. Und der musste dafür 5 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen. Also das wusste der natürlich vorher noch nicht, als er das rausgebracht hat. Aber er hat das auch gekauft, dieses Sexvideo. Und das ist eine Story, die finde ich absolut absurd. Also Lestonia Leviston war die Ex-Frau von Rick Ross. Das ist auch ein Rapper. So. Mhm. Und 50 Cent hatte relativ üblen Beef mit Rick Ross. Also die haben sich sozusagen gestritten, kann man sagen. Und naja, wie dem auch sei, Lestonia Leviston jedenfalls hat mit Rick Ross auch ein Kind gehabt, das nur am Rande. Aber die beiden, wie gesagt, Rick Ross und 50 Cent hatten richtig Ärger. Und dann hat sich 50 Cent gedacht, ja, ich weiß doch, dass da dieses Sexvideo irgendwie existiert von Rick Ross Ex-Frau. Mit ihrem damaligen Freund Maurice Murray. Das ist also jemand, der nicht rappt. Das ist aber egal. Da hat sie jedenfalls irgendwie dieses Sextape gemacht und irgendwie wussten da Leute Bescheid drüber, dass das existiert. Und dann hat, also wo man sagen muss, was für Dreckschweine eigentlich. Da hat 50 Cent, hat Maurice Murray dieses Sextape abgekauft. Und also das finde ich schon perfide as hell so. Also erstens, dass 50 Cent sagt so, ja wie kann ich Rick Ross schaden? Ja, ich veröffentliche also ein Video von seiner Ex-Frau mit einem anderen Ex-Freund, was ja also in erster Linie Rick Ross eigentlich gar nicht so dermaßen schadet, aber halt dann doch irgendwie so über mehrere Ecken, wenn man dieses verquere Rapper Bild hat, so, ich bin hier der King und so, dann ist es natürlich kacke, wenn deine Ex-Frau mit einem anderen irgendwie im Bett ist und das auch noch auf Video dann kursiert. Aber es ist jetzt auch eine Sache, die mich als Rick Ross, wenn ich mich da so in diese Situation versetze, das hätte mich jetzt nicht so wahnsinnig tangiert, ehrlich gesagt. Aber 50 Cent dachte, das wird ihn wohl ärgern. Und dann hat er halt also in Kauf genommen, dass natürlich diese arme Frau, Lestonia Leviston, also psychisch ja völlig am Boden sein muss, wenn dieses Tape rausgebracht wird. Und genau das ist auch passiert. Also das ist wirklich unfassbar krass kursiert. Und das hat sie wirklich an den Rand des Suizids gebracht. Und das ist natürlich in dem Fall ganz, ganz weit entfernt davon, noch in irgendeiner Weise lustig zu sein.
Ja, ist übel.
Richtig übel. Und naja, irgendwie musste er dann ja zumindest nach einem Prozess dafür blechen und 5 Millionen Dollar zahlen. Finde ich eine Story, die so, also dass man so Beef unter Rappern austrägt, ist auch eher selten. Also
ja.
seltsame Geschichte jedenfalls. So, jetzt hat 50 Cent 2015 Privatinsolvenz angemeldet. Und ich auch fragt so, hä, Moment, wie, also warum? Der hat ja Welthits geschrieben, die wirklich, und der hat Touren gespielt, die ausverkauft waren, in Stadien. Also der muss richtig Asche gemacht haben. Und das ist auch erwiesenermaßen so. Er hatte wohl auch zum Zeitpunkt seiner Privatinsolvenz noch 45 Millionen Dollar irgendwie. Und also es ist alles so ein bisschen seltsam. Man weiß nicht, stimmt das? Was ist da los? Hatte der irgendwelche Verbindlichkeiten, die er da irgendwie keinen Bock hatte zu zahlen? Ich weiß es nicht. Also es war irgendwie ganz seltsam. So, jetzt muss man auch sagen, er hat damals in der Zeit rum mit einer Vitaminwassermarke namens Glasso zusammengearbeitet und sich 10% der Aktien gesichert. Und diese wurde dann von Coca-Cola übernommen und das brachte ihm einen Gewinn von mehreren 100 Millionen Dollar. Also der Typ muss Geld gehabt haben. Und oder der hat das wirklich dermaßen stabil ausgegeben, dass er wirklich am Ende privat insolvent war. Aber es ist seltsam.
Na, wenn
oder
er für jeden Porno 5 Millionen gezahlt hat.
Dann wird es halt fies gewesen. Das stimmt, das ist vollkommen richtig. Oder es ist einfach so, dass Privatinsolvenz in den USA ein sehr dehnbarer Begriff ist. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Jedenfalls kann man abschließend sagen, dass 50 Cent, und das macht ihn natürlich, also diskreditiert ihn meiner Meinung nach, 2020 sich für Donald Trump eingesetzt hat. Nämlich bei der Wahlkampagne zum US-Präsidenten. Und das ist meiner Meinung nach wirklich der allerletzte Beweis dafür, dass er nicht alle Latten am Zaun hatte. Aber, das muss man ihm lassen, hat auf jeden Fall ein relativ spannendes Leben geführt. Und ist insofern einer der Rapper, die ich hier als erstes anführen möchte.
Da muss man aber auch sagen, wenn der 2020 nur Donald Trump unterstützt hat, dann ist 50 Cent vielleicht Teil der Lösung. Weil das ist ja die einzige Wahl, die Trump verloren hat. Das heißt, wenn 50 Cent dann beim nächsten Mal, wenn es noch eine weitere US-Wahl geben sollte,
ja,
dann wieder
das ist ein guter Punkt.
Ich, dort reingeht, dann ist er wahrscheinlich ein guter Garant für den Gegner.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das bei der erfolgreichen Wahl von Trump gelaufen ist, aber das ist ja zu vermuten, dass der gute alte Curtis sich da jetzt nicht politisch umorientiert hat.
Ich wollte sagen, es ist relativ unwahrscheinlich, dass da dann der Groschen gefallen ist in den 4 Jahren.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Aber wer weiß, ey, keine Ahnung. Das ist jedenfalls, also in diesem ganzen Spannungsfeld, dass er seine Privatinsolvenz hat und so weiter und so weiter, auch noch dann so das i-Tüpfelchen, dass er auch noch sagt so, nee, ach übrigens, ich unterstütze noch einen Rassisten. Klar,
das ist meine Idee. Das ist ein bisschen, ja.
Das ist meine Idee.
Gut, aber ja, hier, Kanye West hat das ja auch gemacht. Ne?
Das stimmt, ja.
War ja auch Trump-Fan. Also es gibt einen Haufen.
Es gibt einen Haufen, wo man dann auch so denkt, so, hey, Leute, aber was ist denn, also was denkt ihr euch denn?
Ja.
Oder ist es einfach so, dass sie gecheckt haben, bei Trump ist es ist wichtiger, sehr reich zu sein. Wenn du sehr reich bist, dann kannst du auch schwarz sein.
Vielleicht hat Trump auch einfach gesagt, dass man das Existenzminimum oder die Hürde für Privatinsolvenzen auf ein paar 100 Millionen festlegt.
Das wäre natürlich
dann 50 Cent da reingerutscht ist.
Auch in weiser Voraussicht, dass ihm das selber mal blühen könnte. Ja, wer weiß.
Ja, keine Ahnung. Dass man da irgendwie, an mehr darf man nicht ran.
Ja.
So, naja, wer weiß. Ja. Wir werden es nicht ergründen können.
Zumindest
so
noch nicht. Irgendwann wird das wahrscheinlich passieren. Egal, mach du mal weiter.
An der Stelle vielleicht auch der Querverweis auf unsere Folge zu den verrückten oder kuriosen Musikerinnen und Musikern, weil da war 50 Cent auch schon dabei als einer deiner Vertreter.
Ja.
Ein gern gewählter Kandidat. Das ist immer so deine Lieblingsspielkarte irgendwie, 50 Cent.
50 Cent ist
war
mein...
auch bei Behörden-Irrsinn hast du den genommen, bei verrückten Herrschern.
Genau. Bei Behörden.
Meine drei Lieblingsnachbarn, überall war 50 Cent schon dabei. Ja. Nee, tatsächlich in der Folge zu verrückten Musikerinnen und Musikern, da gibt's auch, ist 50 Cent auch einer von 6. Das kann man so empfehlen, die Folge auch natürlich, ja, wie alle anderen unserer Folgen.
Wollte ich auch gerade sagen, wie
das
alle anderen auch.
Völlig klar.
Aber 50 Cent muss man halt, also in diesem ganzen Rap Kosmos. Wie gesagt, es geht ja auch bei Rap immer so ein bisschen darum, wie authentisch ist man.
Ja.
So. Und also wenn es um Authentizität geht, dann bist du natürlich in diesem Gangster-Rap-Milieu, wenn du 9-mal angeschossen worden bist und das Ganze überlebt hast, relativ weit vorne.
Ja.
Und das ist halt das, was ihn, also ich glaube, wenn man jetzt über ihn hinweg gesehen hätte in dieser Folge, das wäre schon ein grober Schnitzer gewesen. Deswegen musste ich den damit reinpacken.
Das ist völlig wahr. Und zum Thema Authentizität komme ich dann später auch noch, weil das zieht sich natürlich durch. Sowohl der Punkt, dass es natürlich einen Gangster-Rapper, der über Kokainmissbrauch oder irgendwelche Gewaltverbrechen rappt, natürlich irgendwie glaubwürdiger ist, wenn der jetzt nicht in Berlin-Dahlem in der Villa sitzt und dort irgendwie auf dem Cembalo spielt.
oder so ein Elternhort, so ein Kinderhort noch betreibt nebenbei.
Genau, irgendwie sowas. Ja. Ne? Also es ist dann schon irgendwie, kann man schon nachvollziehen, dass die Authentizität, auch wenn es wünschenswert ist, dass man auf derlei Verbrechen verzichtet, dass die Authentizität für einen Gangster-Rapper dann schon irgendwie höher ist, wenn er dann auch Gangster ist. Und da kommen wir ja später noch drauf. Und was sich auch durchzieht, eine Konstante bei vielen, was mir auch aufgefallen ist bei meinen Kandidaten, dass natürlich auch oft irgendwie so, naja, schon früh die schiefe Bahn und schwierige Kindheit und so mit reinspielt. Also wie gesagt, so der klassische Julius aus der Villa, der kommt ja eher weniger auf die Idee, in das Rap-Business einzusteigen. Und das bringt mich doch zu meinem Moneyboy. Ersten Kandidaten. Nein, es ist King Orgasmus One. wenn wir schon eine Folge über Rapper machen, finde ich, sollten wir uns auch mindestens mal mit einer Story das verdienen, dass wir so ein kleines E vor der Folge kriegen. Hier diese, wie nennt sich das, Explizit-Einstufung für jugendgefährdende Sachen. Und wenn es um Jugendgefährdung in Texten geht, dann ist King Orgasmus One sowas wie Real Madrid, muss ich sagen. King Orgasmus One, a.k.a. Orgi 69, a.k.a. Imbiss Bronco, alias Manuel Hitler oder Scheich Manfred. Er hat ganz viele verschiedene Namen und ganz viele verschiedene Indizierungen von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Die heißt inzwischen anders, aber das war so der bekannteste Name. Inzwischen heißt es, glaube ich, Bundesamt für Kinder- und Jugendmedienschutz oder sowas in diese Richtung. Und ist auf jeden Fall das Gleiche, aber die haben wahrscheinlich auch ich würde behaupten, nicht nur ein eigenes Fach, sondern einen eigenen Raum für den guten Manuel. denn es wurden wirklich zahlreiche seiner Veröffentlichungen indiziert. Indiziert heißt, es ist so viel Gewalt, so viel Pornografie oder anderes Zeug drin, was einfach dazu führt, dass die Behörde sagt, das ist jugendgefährdend. Deswegen ist die Abgabe an Kinder und Jugendliche und der Vertrieb für Kinder und Jugendliche nicht erlaubt. Und das Problem bei der ganzen Geschichte ist, theoretisch geht das an Erwachsene abzugeben, aber das ist für die das damals noch, als wir noch nicht über so Internetversand gesprochen haben, schwierig zu kontrollieren und natürlich auch für, auch heute noch, für Streaming-Anbieter und so. Also ich glaube, Spotify hat jetzt das nicht so, ist nicht so easy mit der Altersabfrage, weil ich glaube, da reicht es auch nicht, dass du sagst, bist du 18? Ja, nein, wie bei Weinhandel-Webseiten, sondern ich glaube, da musst du auch wirklich das nachweisen, was dann also dazu führt, dass so eine Indizierung meistens zur Folge hat, dass es kommerziell dass man kommerziell völlig reingeschissen hat, weil dann einfach der Vertrieb gar nicht stattfindet, auch an Erwachsenen nicht. Deswegen ist das eher schwierig, wenn man so eine Indizierung einspielt. King Orgasmus One hat das allerdings nicht abgehalten, sich sage und schreibe 11 Indizierungen zu verdienen. Und das ist, ich muss es mal einordnen, relativ viel, weil von 1993 bis 2009 wurden von der Bundesprüfstelle für Kinder- und Jugendgefährdende Medien oder Kinder- und Jugendmedien 58 Indizierungen insgesamt durchgenommen, 11 davon für King Orgasmus One. Er ist quasi also alleiniger Rekordmeister. King Orgasmus Stern des Südens, sage ich nur. Randnotiz zum Thema Indizierung, fand ich lustig. Es wurde auch mal eine Single der Fantastischen Vier indiziert, die ich jetzt nicht unbedingt mit, also ist eine große Range zwischen Fanta 4 und King Orgasmus One, würde ich sagen. Und das war schon 1993 und weil das indiziert wurde, ist das Ding zu einem Sammlerstück geworden, diese Single. Also unter Fans dann heiß begehrt. Und deswegen haben die Fanta 4 auch nichts gegen diese Indizierung unternommen. Und die lief dann bis 2018. Dann wurde sie erst aufgehoben, weil man dann gesagt hat, eigentlich ist es Satire, so was die da machen.
Genau.
Und in dem Fall, ich habe mir das auch angehört. Und wenn man das jetzt vergleicht mit den Texten von King Orgasmus One, schon eine große
sie
Range.
Haben dreimal Blödmann gesagt.
Also dann wundert es, es war schon auch, es ging schon in diese also der Vorwurf war, glaube ich, dass es in die sexistische Richtung geht, aber es wurde dann eben eher als Satire eingestuft und ja.
Okay. Aber das ist, muss man ja an der Stelle auch sagen, es ist ja so ein Gütesiegel auch irgendwie für Rapper, ne? Wenn du indiziert wurdest und das passiert aber mit ganz vielen, Bushido zum Beispiel hatte auch ein paar Dinge auf dem Index. Und
in dem Fall, also es gibt ja glaube ich noch eine andere Indizierung für Volksverhetzung und solche Geschichten. Da gibt es ja auch wieder Indizierung. Das bezieht sich jetzt, also diese 58 Indizierungen beziehen sich auf Kinder- und Jugendgefährdung, genau, ja, durch Gewalt, Pornografie, ja, und solche Sachen. Und da war Bushido gar nicht so oft dabei. Ich hatte das auch im Kopf, weil es da immer diese Geschichten gab. Es gab doch mal diese Anzeige auch, wo er dann Leute beleidigt hat wegen dieser Indizierung. Bushido, aber...
Oder ja, Sido, nehmen wir Sido
auch, ja.
Arschwick-Song oder so.
Arschwick-Song,
genau. Das ist halt so, das sind dann aber so, also so, das ist ja Stoff für Legenden dann, ne? Also das ist ja ein Song zum Beispiel, den spielt er, glaube ich, immer als Zugabe auf seinen Konzerten.
Und
die
den
Leute
kennt halt auch jeder.
Lieben, also die sind völlig, ne, genau.
Also den kennt, was heißt, vielleicht kennt nicht jeder den Song, aber jeder hat schon mal von diesem Titel gehört.
Ja, und
das wäre vielleicht nicht so,
genau,
wenn das nicht
das ist es
diesen,
halt,
diesen, ja, diesen,
also man überlegt sich natürlich,
hätte,
genau, man legt halt, also einerseits ist natürlich total sinnvoll, auch Kinder und Jugendliche zu schützen, andererseits schafft man damit auch so ein bisschen so dieses Märtyrer-Ding, ne? Also irgendwie für
ja,
das ist so wie so ein kleiner, Orden für so ein...
Ne, siehe bei den Fanta 4, wie gesagt, das wurde dann zum Sammlerstück.
Ja,
das
ja,
ist,
genau.
Oh, das ist verboten, das ist verboten ja nicht, aber ne, oh, da kommt man ganz schwer ran. Und deswegen haben die das dann auch so gelassen, weil die gesagt haben, das ist ein wertvolles Sammlerstück, lass das doch, ne? So, genau. Und ja, King Orgasmus One ist da noch ein bisschen heftiger und ist deswegen auch ein gern gewähltes Beispiel für nicht ganz so jugendfreien Rap. Und das fand ich auch interessant, nicht nur Indizierung gab's. Das Amtsgericht Tiergarten hat mal bundesweit CDs von einem Album beschlagnahmt, was ich mir auch lustig vorstelle, wenn die Beamten da reinrennen in den Musikladen und sagen, wo ist die CD? Ja. Rück die Dinger raus. Herrlich. Naja, und King Orgasmus One ist den meisten wahrscheinlich ein Begriff aus dem deutschen Fernsehen, aus einer Zeit, als Memes noch nicht Memes hießen, sondern kennst du das von YouTube? Da kannte damals jeder das Meme von King Orgasmus One in dieser fiebertraummäßigen Talkrunde mit Alice Schwarzer aus dem Jahr 2007 war das, und zwar bei Maischberger in, ja, der Sendung. Heute auch völlig undenkbar, dass sowas passiert, aber damals, genau, war Maischberger, glaube ich, entweder, ich glaube, die war im Mutterschutz und deswegen nicht da, und dann hat Alice Schwarzer das Ganze moderiert, und ich rezitiere das jetzt nicht, aber es ist so eine absurde Situation, wie die dort sitzt und ihm seine Texte quasi vorliest, so völlig trocken.
Und er lacht ja
und er grinst
auch,
ne, die ganze, ja, Zeit. Es ist aber wirklich so eine unangenehme Situation,
voll,
das,
ja,
zu sehen. Und wer es nicht kennt, ist Hausaufgabe dann. Genau. Die Welt hat damals dazu geschrieben, Zitat, nicht, dass es nicht wichtig und interessant gewesen wäre, auch einen ernsthaften Widerpart zu den ganzen Erwachsenen zu hören, weil, Klammer auf, es ging generell um dieses, Thema Jugendgefährdung und da waren auch noch andere Gäste, also es ging nicht nur um King Orgasmus One. Genau, und dann hat die Welt noch geschrieben, nur ging die Moderatorin von völlig falschen Voraussetzungen aus, als sie im Gespräch mit ihm sagte, ich unterstelle mal, dass sie nicht blöd sind. Das ist schön. Und das auch wirklich, also überall, ne, der Spiegel hat, glaube ich, irgendwie geschrieben, einen saudämlichen Rapper und so, also da wurde richtig...
Ja, aber es ist ja nicht, also das ist ja nicht richtig einfach.
Der wurde dort richtig zerrissen nach dieser Sendung, weil er wahrscheinlich auch nicht ganz so souverän reagiert hat.
Nee, und das hat er auch nicht. Aber er war auch hier, also dass der dumm ist, also davon gehe ich nicht
das
aus.
Das ist aber, da, also es ist vielfach unterstellt worden danach.
Ja, ja.
Auf jeden,
ja,
Fall.
Ja gut, man versucht sich ja dann seitens der so Mainstream-Medien natürlich irgendwie auch dann diesen Anstrich zu geben von wir wissen, wo die Moral noch hängt und so, ne? Aber am Ende des Tages ist das natürlich auch unfassbar bieder, wenn Alice Schwarzer so dann da sitzt und diese Texte vorliest, von denen natürlich alle wissen, dass,
ja,
es die blanke Provokation ist.
Die ist
und
natürlich aber auch, die ist auch kritisiert worden in den Artikeln dazu, dass es auch keine gute Moderation,
nee,
war.
Nee, überhaupt nicht.
Sehr interessant fand ich, dass eigentlich Bushido in diese Talkrunde sollte, aber abgesagt,
genau,
hat. Und dann war quasi,
genau,
Plan B, war dann
so
King Orgasmus One.
Ja.
Und Bushido hat dann seinen eigenen legendären Talkshow-Moment gehabt, 4 Jahre später, 2011, mit ebenso fiebertraummäßige Talkrunde. Sido, Peter Maffay,
ja, genau,
Gabi Decker und Richard David Precht,
ja,
wo, das kann man sich auch richtig gut
das
angucken.
Das ist richtig geil.
Die erste halbe Stunde, die ersten 45 Minuten sind sehr sehenswert, weil Richard David Precht ihn auch permanent mit Herr Bushido anspricht.
Ja, und das Witzige so ist, in der Runde ist es doch, da haben die doch einen Song gemacht mit Peter Maffay zusammen.
Maffay.
Und Peter Maffay distanziert sich in dieser Runde dann von denen irgendwann.
Naja, die werden halt konfrontiert. Gabi Decker ist ja auch Kabarettistin und setzt sich da eben auch ein für LGBTQ-Rechte.
Ja.
So. Und also hält den beiden dann ehemalige oder alte Songtexte vor, die dann halt auch zum Teil homophob und verschiedene andere Diskriminierungen beinhalten.
Und Peter Maffay fällt aus allen Wolken.
Genau, und Peter Maffay ist man sieht so diesen Prozess, wie das so eben immer unangenehmer wird. Und dann irgendwie, dann bieten sie ihr erstes Du an und dann sagt irgendwann Sido so angenervt, ja, jetzt doch wieder sie, ach, Frau Decker, Alter und so.
Ja, ja.
Richard David Brecht, wenn Herr Bushido der Meinung ist.
Ja, ja, genau, das ist so schlimm, ey.
So herrlich. Und dann irgendwann, das muss natürlich auch mit rein, kommt Richard David Brecht, nachdem das Thema abgehakt ist, wieder auf sein verpflichtendes Gesellschaftsjahr, wo er Rentner wieder in Arbeit bringen will, nachdem sie, kurz bevor sie in Rente kommen. Das hat er auch mal jahrelang immer wieder erzählt. Also kann man sich auch angucken.
Er ist auf jeden Fall
bei
legendär.
Markus Lanz.
Es ist halt schlimm, wenn man sich überlegt, so, ey, also Peter Maffay hat sich natürlich auf wahrscheinlich von reinem Kommerzdenken treiben lassen und sein Management, indem sie gedacht haben, so, ach guck mal, die wollen einen Song mit dir machen. Ja, ist doch super geil, die sind ja super angesagt, aber haben sich offensichtlich null damit beschäftigt, was die sonst so machen. Oder haben gedacht so, naja, komm, dann müssen wir halt gucken, dass es irgendwie nicht an die große Glocke gehängt wird.
Sagen muss, aus heutiger Sicht echt interessant, weil Sido ist halt mittlerweile, also findet voll im Mainstream irgendwo komplett, mit statt. Ja. Und Bushido ist ja auch ruhiger geworden zumindest.
Ja, die sind ja auch alle nicht dumm. Also das ist ja, ne, die wissen ja, also zumindest, wie man das Geschäft irgendwie so führt. Und in dem Moment, das ist ja pure Publicity. So, das ist genau das, was sie wollen. Also man versucht, die irgendwie so zu dekonstruieren in solchen Shows, aber am Ende, das ist Wasser auf die Mühlen. Also das ist super, das ist perfekt. Die freuen sich.
Völlig.
Das ist total bescheuert.
Absolut. Man muss jetzt bei King Orgasmus One sagen, bei all den Indizierungen und den recht deutlichen Kritiken aus der Presse, er ist ja nicht unerfolgreich. Ne?
Nee,
also 2021 sogar Platz 1 der Charts, der Albumcharts. Und man muss ja auch sagen, natürlich entwickelt sich so ein Künstler.
Die Atzen, ne? Der ist ja auch Teil der Show mit, oder?
Der ging mit Frauenarzt in die Schule irgendwie.
Ach stimmt, ja, ja,
das
genau.
Waren Schulkollegen und die haben auch viel
genau,
zusammen gemacht.
Genau, so war's. Er war mit Frauenarzt.
Genau,
genau. Ja, ja, so. Ja,
und man muss sagen, so ein Künstler entwickelt sich ja trotzdem im Laufe der Jahre weiter, denn auf seinem Album Orgi Anal Arschgeil im Jahr 2006 hat er sich sogar recht gesellschaftskritisch geäußert und erklärt in einem Intro, dass Deutschland eine bessere Jugendpolitik bräuchte. Das heißt, er hat sich da quasi echt gebessert und hat auch wahrscheinlich zum Teil auch wegen dieser tiefgründigen Messages vor der Veröffentlichung in einem Interview gesagt, angesprochen auf die Sache, dass viel von ihm indiziert wurde vorher, hat er dann gesagt, dass es also diesmal nun wirklich kaum einen Grund gibt, für die Prüfstelle das Album zu indizieren. Ja, und dann hat die Prüfstelle das Album indiziert. fand ich auch lustig. Also ein illustrer Vertreter, den ich hier als erstes mit in unseren Reigen der verrückten Rapper einführen möchte.
Auf jeden Fall sehr gut. Ich mache mal weiter und ich bleibe in Deutschland und ich gehe mal zu einem kuriosen Beispiel dafür, das ist eigentlich eine sehr schöne Überleitung, wie diese komische Antipathie, die natürlich so die gesellschaftliche Mitte lange Zeit hatte gegenüber Rap und dann auch so diese dämlichen Stereotypen-Vorurteile, die da vorherrschten, auch mal so ein bisschen wirklich zu hinterfragen sind. Nämlich bei der Geschichte von Flipstar. Flipstar ist Teil der Crew Kreuzfeld und Jakob und der hat wirklich zusammen mit Lackmann wirklich, die haben ein richtig geiles Rap-Album gemacht, so eines der Deutschrap-Legenden-Alben, nämlich Gottes Werk und Kreuzfelds Beitrag das ist da ist ein Song drauf, Federhandschuh heißt der. Der ist mit Kool Savas zusammen. Und hat, also das ist ein unfassbares Brett, immer noch eines der meiner Meinung nach geilsten Deutschrap-Lieder, die es gibt, richtig geiler Beat, auch textlich mega gut und wie gesagt, die waren komplett in der Rap-Szene verwurzelt, haben unheimlich viel Fangemeinde gehabt, die sind so beide aus dem Ruhrpott, haben also wirklich auch, also Rap auch geprägt und waren richtig gut in dieser ganzen Geschichte drin und Flipstar hat sogar in der Folge Selfmade Records mitgegründet. Und Selfmade Records ist das Label, was Kollega eigentlich richtig groß gemacht hat und was Casper am Anfang noch mit groß gemacht hat, wo noch irgendwie so Legenden sind wie Muss man sich mal mit beschäftigen. Da war noch Schimmel war noch dabei. Das ist so ein Typ, den kennt keiner mehr. Aber eigentlich auch ein ganz geiler Rapper. Favorite war da. Der ist richtig abgeschmiert. So, also wenn man sich das heute anguckt, dem fehlen vorne zwei Zähne. Die hat er auch nicht mehr ersetzt. Also es sieht richtig übel aus. Aber halt alles richtig gute Rapper. Und Flipster, wie gesagt, war also voll in dieser Rap-Szene aktiv. Und ist heute, und das mag man ja wirklich kaum glauben, der ist heute hauptberuflich leitender Oberarzt in der Uniklinik Essen für Neurochirurgie und Intensivmedizin. Und das ist einfach, das ist schon die Story, die ich eigentlich anführen will. Einfach um den Leuten, die immer noch sagen, so, oh, wenn du Rapper, wenn du dich damit einlässt und so, das ist doch des Teufels und bla bla bla. Ja, es gibt schon auch Leute, die da wirklich die Gehirnzellen beisammen haben und die einfach die Mucke geil finden und die einfach das Herz am rechten Fleck haben und es einfach gut machen. Einfach gute Leute sind, die diese Mucke machen. Und wenn man so ein bisschen tiefer gräbt, dann findet man so viele krasse Leute, die wirklich so richtig straighten und guten Rap gemacht haben, die heute in der Wissenschaft arbeiten oder wo auch immer. Ich habe ein anderes Beispiel, David P. Ich glaube, der ist Chemiker, also auch Doktor der Chemie, glaube ich. Dann hast du irgendwie Holunder von Blumentopf, der hat Physik studiert und hat da irgendwie seine Karriere gemacht später. Also es gibt wirklich ganz viele Leute, die da richtig die halt ein Bein auf diesem Rap-Kosmos hatten und das andere auch so völlig im normalen Leben, in Anführungszeichen. Und ich finde halt, das ist auch mal wichtig, dass man irgendwie für die Leute, die mit Hip-Hop und Rap überhaupt keine Berührungspunkte haben und immer noch so ein bisschen so diesen Anstrich von, ja, das ist alles homophob und dann machen dumme Männer so Gangsterscheiß und so, das immer noch so vor sich hertragen, dass man da sagt, nee, Leute, das guckt euch das mal an. Also da gibt's schon Leute, die wirklich auf einer ganz anderen Schiene unterwegs sind. Und das war's auch schon. Also das ist wirklich eine kurze Nummer, aber ich fand's irgendwie kurios und schön.
Naja, Rap ist ja nicht immer nur Gangster-Rap, ne?
Also, das auch, aber naja, selbst klar. Bei Leuten, die nicht Gangster-Rap machen, ist ja schon auch so, du machst Rap, weißt du so.
Ja, also, ist ein bisschen negativ konnotiert.
Habe ich selber auch oft erlebt, so, dass du dann Leute sagst, wieso machst du denn Rap? Ja, wieso nicht? Also, was ist das Problem? Und das ist halt so, also alleine schon der Begriff Rap ist für Leute, manche Leute konnotiert mit, das ist irgendwie nicht gar, also irgendwie kriminell oder halbkriminell oder was auch immer oder vor allem frauenfeindlich und so weiter. Ja, aber gilt halt wirklich nur für die, knapp die Hälfte.
Ist das nicht oft, also ich meine, das ist jetzt kein großes Geheimnis, dass ich nicht so extrem in diesem Rap-Game drin bin, aber ist es nicht oft auch so, dass man das auch teilweise in manchen Texten, also jetzt mal zum Beispiel Apache 207.
Ja. Ja?
Wenn du so manche Texte hörst, ist ja da schon auch viel rauszuhören aus den Texten, so Sehnsucht nach diesem Ausbrechen aus den schwierigen Verhältnissen, aus denen man kommt. So. Also oft ja so das Thema Aufstieg irgendwie.
Ja.
Ne? So, und irgendwo ja dann eine Verarbeitung von schwierigen Umständen in dem Fall auch oft in den Texten.
Total oft, ja.
Also es ist ja nicht, dass dann das alles besungen wird, weil man das alles so super geil findet, sondern vielleicht auch, um das zu verarbeiten. Oder irre ich mich da?
Nein, absolut.
Ich meine, im Gangster-Rap gibt es sicher den einen oder anderen, der das auch verherrlichen will mit den Texten und sagt, so, ist alles geil. Aber
ja, es gibt ja auch ganz viele, die diesen Lifestyle einfach ihr Leben lang gepflegt haben, die auch dann wirklich im Knast waren und einfach über diesen Lifestyle rappen.
Ja, aber bei manchen meine ich, dass es so wirkt wie, ich will da raus.
Ja, natürlich. Oder man will zumindest einen besseren, also man will zumindest aus seinem Viertel vielleicht raus und so einen bessere Lebensumstände haben. Ja. Was ich aber viel interessanter finde, ist diese Idee von, dass natürlich, also dass auch so Gangster- und Straßenrap ja so krass auch in der Mitte der Gesellschaft irgendwann angekommen ist, dass du halt wirklich irgendwelche total bürgerlichen Kids hast, die hören dann alle irgendwie Haftbefehl oder was auch immer und genau da spielt die Rolle dieser Traumzufluchtgeschichte, weil die sich eben so eine Idee davon konstruieren, selber dieses Leben zumindest mal fiktiv und im Traum führen zu können und deswegen so eine Sehnsucht danach haben, diese Stories mitzuerzählen. Da gibt es einen ganz interessanten Artikel in der Zeit drüber, wo genau das so ein bisschen dekonstruiert wird, dass eben diese, ja offensichtlich diese Sehnsucht besteht, von Kids sich in so eine Welt zu beamen, die die eigentlich total illegal, kriminell und spannend ist. Und dass deswegen Straßen- und Gangster-Rap auch in Deutschland irgendwann angefangen hat, so gut zu funktionieren. Und dann ist das ja auf einmal ein Riesenklientel, was da potenzielle Hörerschaft ist. Weil du hast die Kids aus dem Block, die dann natürlich irgendwie so sagen, so ja genau, der erzählt meine Story. Und du hast die Kids vom Gymnasium so, die halt sagen, ja krass, also das ist ja eine Lebenswirklichkeit, in der ich nicht stecke, die ich aber gerne mal irgendwie zumindest, indem ich da mich selber irgendwie damit identifiziere, wenn auch irgendwie auf einer fiktiven Basis dann nachvollziehen kann. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz spannend, dass dadurch halt Rap auch total im Mainstream angekommen ist.
Aber das ist ja auch nicht umsonst, ist das ja auch ganz oft das Setting von ganz vielen Serien. Also es ist ja nicht nur die Musik, es sind ja auch die Serien, wo es dann oft um so kriminelle, ne, so Sachen geht, wo man sagt, da möchte ich mich jetzt nicht unbedingt in diese Welt verirren. Ne? Aber trotzdem ist es spannend, sich das so serienmäßig dann anzugucken. Four Blocks, Dogs of Berlin, Narcos. Es gibt ja so viele, Breaking Bad, es gibt so viele Serien, wo es jetzt nicht um Gangster-Rap, aber um kriminelles Umfeld halt. Ja,
ganz, halt ganz viel. Das Stichwort Faszination. Einfach, so, ne? Also genau. Du hast die Faszination von einer Lebenswelt, die nicht deine eigene ist. Aber sich da mal drin zu verirren und vielleicht auch wirklich authentische Berichte zu bekommen aus dieser Lebenswelt, ja, das ist für viele Leute einfach total interessant. Und so auf der Schiene funktioniert halt Street-Rap und irgendwie so Straßen- und Gangster-Rap, funktioniert das halt irgendwie so wirklich auch in der Mitte der Gesellschaft. Und aus dem Grund verkaufen wie Straßenbande 187 Stadien aus oder Bushido oder Sido. Das ist dann irgendwie immer so diese Story, auch so dieses, du hast schon recht, auch so dieses vom Nichts ist zu etwas zu bringen. Also diese Aufstiegsgeschichten stecken ja auch mit da drin.
Ja.
Und irgendwie bedient das halt natürlich auch so eine krasse Sehnsucht anscheinend der Gesellschaft, diese Geschichten hören zu wollen und sich da irgendwie reinzuversetzen.
Ja, das ist, also gut, in meiner Aufzählungsreihe passt jetzt vielleicht Breaking Bad auch nicht hundertprozentig gut rein, weil das nochmal ein anderer Plot ist. Aber wie gesagt, es ist halt oft so, ne, dieses... Ja, also Serien, wo jetzt alles einfach Alltagsleben ist, die guckt ja keiner.
So. Aber ich finde, Breaking Bad passt da komplett geil rein eigentlich, weil das ja sogar noch näher an der Lebenswirklichkeit vieler Leute ist, zumindest von der Ausgangsposition.
Weil es erstmal ein normaler Typ ist.
Eben, ja, und der dann so abdriftet. Und das ist ja dann vielleicht auch der Traum mancher Leute, sich vorzustellen, so ey, ich würde so gerne einmal drauf scheißen, weißt du?
Und einmal mit der Uzi durch die ein schwieriges Schicksal, was er da hat. Also
das
macht
das ja jetzt nicht aus natürlich. Lust an der Laune. Also, ja klar, aber das ist ja auch die Story von Leuten, es muss ja nicht immer der gleiche Schicksalsschlag sein, aber es gibt ja bestimmt ganz viele Menschen, die sich unverstanden fühlen, auch wenn sie fühlen vielleicht ein bürgerliches Leben, aber träumen davon, irgendwie einmal zu sagen, komm ey, ich nehme jetzt eine Knarre und bin jetzt einfach mal der Gangster so. Und das ist natürlich dann schon, sind dann auch Geschichten, die durchaus das Potenzial haben, da irgendwelche Sehnsüchte zu befriedigen und zu bedienen. Auf jeden Fall, ich finde das auf jeden Fall schön, wenn das im fiktionalen Rahmen passiert. Und ja, ey, so why not? So ist doch geil. Und dann erkennt man ja vielleicht und entdeckt vielleicht auch über die Schiene, dass die entsprechenden Protagonisten, ich meine, das gilt jetzt nicht für Serien, aber zumindest für Rap, wenn du dich dann damit auseinandersetzt, merkst du auf einmal so, ja, cool, vielleicht ist der Hintergrund der Leute ja dann doch auch ein anderer, als ich angenommen hatte. Also vielleicht ist die Geschichte selber irgendwo eine Fiktion. Und die Leute, das ist ja der große Streit innerhalb von der Rap-Szene, wer ist real und wer ist nicht real.
Und es ist deutlich tiefer, als man auf den ersten Blick denkt, wenn man nicht da drin steckt und wenn man sich nicht damit befasst.
Ja, also und es gibt vor allem unfassbar oft den Vorwurf, du bist nicht authentisch. So. Selbst Gangster werfen Gangstern vor, so, ey, ja, komm, ey, laber nicht so. Also du bist nur so ein kleiner, so weißt du, also das ist ganz interessant, dass das halt doch auch innerhalb der Szene ein viel größeres Thema ist, als man denkt. Und die realste Person von allen sitzt dann im Interview da und meinte so, ja, soll ich den Auftragsmörder anrufen? So, ich habe die Nummer von dem. Und dann, also es ist passiert. Also es ist wirklich real. Also, und dann ruft er den an. So, ne? Und
wer war das?
Kolja Goldstein ist so ein noch relativ frischer, neuer Stern am Deutschrap-Himmel, aber halt jetzt mittlerweile auch schon mit dem zweiten Album, glaube ich, draußen. Das ist auch teilweise wirklich geile Musik. Also ich finde das schon auch geil, höre das auch ganz gerne so. Aber der hat so eine Story, der ist wohl offensichtlich in den Niederlanden da wirklich Teil in irgendeiner Form, man kann es nicht genau sagen, aber Teil von irgendwie kriminellen Strukturen gewesen. Und also für viele ist das einer der momentan realsten Gangster- oder Straßenrapper, die Deutschland hat, weil der halt wirklich im Interview sitzt und sagt so, ja, soll ich mal gucken, ob ich den erreiche? So, ich kann da, ich weiß, wer da die Bankautomaten gesprengt hat. So, sollen wir den mal anrufen? So, kannst du dich mit dem treffen heute Abend? Und dann arrangiert der ein Treffen des Automatensprengers mit dem entsprechenden Interviewer. Also so richtig krass, und du denkst so, okay, also das ist schon interessant. Und das ist halt natürlich dann so die Spitze der Realness, wenn du darüber auch noch reden kannst und es passiert dir nichts. Also das ist so, und dann rappt er wiederum darüber, ja. So, ne? Und das ist so ein Kosmos, wo du auch nicht so genau weißt, so, ja, also wie viel von dem stimmt denn jetzt? Und weil das kann natürlich auch alles arrangiert sein, aber es ist super, es ist eine total interessante Geschichte, die sich so um den Typen spinnt und die der auch selber so total geschickt bedient, und du weißt einfach nicht, so du, also wie viel davon ist es jetzt real und wie viel nicht, aber der hat auch keinerlei Probleme in der Rap-Szene. Du merkst so, niemand disst den irgendwie. Das ist schon verdächtig. Also denkst du schon so, ja, die haben ja anscheinend auch so ein bisschen Respekt. Und das ist interessant. So, das ist witzig. Das ist schon witzig irgendwie so.
Es ist wirklich interessant, auf jeden Fall. Ich mache mal weiter mit meiner zweiten Geschichte. Der zweite Rapper, den ich anführen möchte, ist Quichotte. Er bezeichnet sich selbst als großer Rap-Fan und singt dann aber ein Lied mit dem Namen Rap Shit. Das ist doch irgendwie so ein bisschen, also finde ich ziemlich paradox. Darin singen sie ja auch, den anderen Text möchte ich uns jetzt ersparen, aber in dem einen Lied singen sie Frauenfeind, Frauenfeind, was laberst du mich voll? Sagen Sie mal, ist Ihnen sowas nicht eigentlich peinlich?
Du musst mit der höheren Stimme sprechen, sonst nehme ich dich als Alice Schwarzer nicht ernst.
Ich habe aber neulich tatsächlich, als du mich neulich angerufen hast im Auto, lief tatsächlich gerade Rap Shit und dein Lied wurde von dir unterbrochen.
Ja, das ist richtig gut. Das ist Meta.
Was hörst du von mir im Auto?
Das ist richtig Meta. Ich höre immer den Podcast, aber ich überspringe immer meine Parts und höre immer nur deine.
So, das mache ich auch. Okay, nein, mein zweiter Kandidat ist GZUZ.
Yes.
Christopher Jonas Klaus, bürgerlich. Und Christopher mit K und doppeltem F. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie passt das ziemlich gut. Und ist besser bekannt unter seinem Künstlernamen GZUZ. Das steht für Ghetto-Zeug unzensiert und macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, weil dann müsste er, wenn man sich das mal aufschreibt, müsste er ja eigentlich GZU heißen, weil er ja offensichtlich immer nur diese, ne, also Ghetto-Zeug unzensiert, ne, drei Wörter so, also dann müsste er sich GZU nennen, oder wenn er sich dafür entscheidet, die Silben zu nehmen, dann müsste er GTZUZS nennen.
Aber das ist ein bisschen schwierig. Würde sich alles nicht so wahnsinnig schön zu Jizzes zusammenfügen. Und deswegen hat er sich diese Abkürzung.
Du meinst GZUZ?
GZUZ.
GZUZ.
Ja, GZUZ. Aber GZ, also wenn er, wie du, deiner Argumentation folgend, würde er dann Jizze heißen. Und das ist einfach, das ist nicht geil. Deswegen,
aber heißt doch GZUZ.
Ja, gut, ja, mach mal weiter.
Also man kennt GZUZ.
Red erstmal weiter.
Man kennt GZUZ entweder von Memes, wo er mal einen Schwan geschlagen haben soll oder an Silvester mit einer Knarre auf offener Straße rumballert. Sympathisch, man kann sich unterhalten, finde ich. Und GZUZ seit 2010 bis 2013 wegen Raub und Körperverletzung im Knast.
Ja.
Und seine 187 Straßenbande hat deshalb eine Solidaritätstour gemacht und dort gefordert Free GZUZ. Finde ich richtig so. Der Arme ist ja schließlich völlig unverschuldet in den Knast gewandert, nachdem er erwiesenermaßen Verbrechen begangen hatte. Das ist also, ne, wie das kommt, also eine Willkür, Wahnsinn. Und er ist tatsächlich auch einer, Thema Authentizität, von den echten Gangster-Rappern, die wirklich wissen, wovon sie sprechen, wenn sie über die schiefe Bahn erzählen. Wie gesagt, 2010 bis 2013 in Haft. Dort hat er sich mit einer aus einem Kassettenrekorder selbst gebastelten Tätowiermaschine den Spruch Fuck Cops auf die Brust tätowieren lassen, wo ich mich auch frage, wie macht man das im Knast, dass man sich, haben die dort eine Werkbank, wo die da irgendwie selber so Items zusammenbasteln können, wie in so einem Open-World-Spiel, oder gibt's da einen Wärter, der einmal in der Woche so eine Fingertipp-Sendung macht, wo er irgendwas erklärt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde er später vorzeitig entlassen. Und da muss ich sagen, das ist genau das, was ich mir unter guter Führung vorstelle, dass du dir im Knast Fuck Cops tätowieren lässt und dann im Büro erzählst, du hättest dich geändert. Finde ich gut. 2017 kam er dann in U-Haft, nachdem er einen Getränkemarktmitarbeiter geschlagen haben soll und nicht zur Verhandlung deswegen erschien. Der durfte dann aber wegen Kaution gehen und wurde zu 4 Monaten auf Bewährung verurteilt. So, dann 2018 Drogenfund in seiner Wohnung und mehrere Verstöße gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz. Er blieb wieder der Verhandlung fern, ging deshalb wieder in U-Haft, durfte wieder gegen Kaution gehen und wurde dann zu 18 Monaten Gefängnis und Geldstrafe in Höhe von 300 Tagessätzen a 1700 Euro verurteilt. Da kann man sich auch ausrechnen, was da so an Geld fließt. Dann ging es in Berufung, lustigerweise mit dem sehr bekannten Fernsehanwalt Christopher Posch. War auch eine schöne Szene, wie er da im Gericht aufgelaufen ist, die Videos davon. Und genau, die nächste Instanz hat dann geurteilt, nur 8 Monate und 2 Wochen Gefängnis. Und Geldstrafe von nur 180 Tagessätzen, dafür aber 2.300 Euro.
Also kommt auch selber raus.
Genau, fast. Und diesmal ging Bewährung leider nicht, weil er ja bereits auf Bewährung war, ja, und unter Führungsaufsicht stand. Später wurde dann die Haftstrafe für 3 Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Und da muss ich jetzt mal wirklich fragen an die Anwälte unter uns, wenn du das immer wieder machst, ist dann nicht irgendwann der Punkt, wo man sagt, naja, Bewährung macht jetzt gerade keinen Sinn mehr, bleib mal im Kittchen erstmal, weil wenn du immer wieder das Gesetz brichst, dann ist doch dieses, ja, vielleicht wird's ja diesmal besser, schauen wir mal, was wird, finde ich irgendwie, keine Ahnung, finde ich irgendwie merkwürdig. Zumal er sich auch nach dem einen Prozess, den er mal hatte, vors Gericht gestellt hat und ein Bild gepostet hat, grinsend, mit der Beschreibung, mein Gesicht, wenn ich haarscharf am Knast vorbeigeschlittert bin. Und anderes Video, wo er gegen das Gebäude des Hamburger Landgerichts pisst und dann den Mittelfinger zeigt, wo ich mir denke, Reue und Demut
sieht ein bisschen anders
sehen aus. Irgendwie auch anders aus.
Ja, das muss aber an der Stelle auch mal sagen. So, da sind die, also wir haben ja Gesetze, die eigentlich gelten. Also die werden halt in gewissen Fällen einfach nicht so wahnsinnig konsequent auch dann durchgesetzt.
Ne? Ja, wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus, aber was, also würde mich schon mal interessieren.
Nee, klar,
wenn irgendjemand da drin ist in dem Thema und Anwalt ist und dann weiß, warum das so ist, dass dann Leute immer wieder auf Bewährung kommen und dann vorzeitig entlassen werden, wenn das schon die 3. Haftstrafe ist oder die 4., dann ist das schon, finde ich das schon irgendwie merkwürdig.
Ich weiß es auch nicht.
Aber sei es drum, GZUZ hat sich's auf jeden Fall verdient, dass er in einer Umfrage zum asozialsten Deutschrapper gewählt wurde. 3 Plätze vor King Orgasmus One. Das ist schon, ne, Respekt.
Das muss man erst mal
schaffen.
Muss man hinkriegen.
Und ja, er wurde auch mal, er wird relativ oft, steht er vor Gericht, er wurde auch mal von Peter angezeigt, weil er in diesem Social-Media-Video, was wahrscheinlich einige kennen, diesen Schwan geschlagen haben soll. Und da sagen wahrscheinlich viele, klarer Fall, habe ich gesehen in dem Video. Die Gutachterin allerdings hat festgestellt, das ist nicht ganz klar zu erkennen, ob er den Schwan wirklich schlägt. Und ich weiß nicht, ob GZUZ dann dort zum Prozess erschienen ist oder auch wieder ferngeblieben ist, aber ich wage zu behaupten, die Wahrscheinlichkeit, dass der Schwan als Kläger der Vorladung nachgekommen ist, ist höher.
Die ist wahrscheinlich höher. Aber ich muss auch ehrlich sagen, Schwäne können einen schon richtig abfacken. Ne? Also ich will jetzt Jesus nicht in Schutz nehmen, aber wenn der Schwan der Aggressor war, kann man auch auf Notwehr plädieren.
Nein, der Schwan kam, er hat ja den Schwan angefüttert. Also er hat ja Essen hingehalten, okay. Dann kam, oder glaube ich, oder Kuchen oder so, und dann kam der Schwan und dann ging es so, Batsch, Hurensohn. So, dann hat er.
Hat der Schwan konnte sprechen oder was?
Nein, das hat. Das hat GZUZ gesagt.
Ja, logisch. Aber das ist ja interessant, ey, Wahnsinn. Ja gut, dann hat er den also quasi angelockt, um ihn dann vermöbeln zu können. Ja gut, das ist natürlich nicht die feine Englische.
Aber man, wie gesagt, das Gericht hat ja gesagt, keine Verurteilung, weil man sieht das
nicht,
nicht so richtig,
genau,
ob da wirklich geschlagen wird. Wie auch immer, er hat auch mal in einem Hamburger Hotel einen Polizeieinsatz ausgelöst, weil er nicht rechtzeitig ausgecheckt hat. 12.45 Uhr wurde er dort von einem Mitarbeiter geweckt, rastete aus und die Polizei musste ihn dann entfernen und hat dann anschließend ermittelt wegen Hausfriedensbruch. Und das finde ich jetzt sehr, sehr lustig, denn das ist dasselbe Hotel, in dem auch der Quatsch Comedy Club in Hamburg immer seine Künstler unterbringt. Und ich bin da neulich auch erst um 12.30 Uhr raus und ich hatte nicht auf dem Schirm, dass ich nur 15 Minuten davon entfernt war, umstellt und angezeigt zu werden. Also,
aber ja, dann hätte, wenn das passiert wäre, hätte Jesus vor dem Hotel gestanden und gesagt, Free Jonas Greiner.
Free Greiner.
Yeah.
Oder beziehungsweise Free Greiner. Ja. Naja, nochmal Glück gehabt, aber weil ich da eben diese Parallele mit dem Hotel da auch habe und das mit GZUZ teile. Ihr könnt es nicht sehen, nur hören, habe ich ja heute auch GZUZ gecosplayt hier und habe mich ja auch so verkleidet.
Ja. Hey, du siehst auf jeden Fall, du bist auf jeden Fall auch einigermaßen groß.
Ja, also die Muskelmasse.
Naja.
Die, ne, so.
Da müsstest du jetzt noch ein bisschen zuliegen. Ja, auf jeden Fall gut, also gutes Beispiel auch für, also natürlich auch jemand, der in der Deutschrap-Szene unfassbar erfolgreich ist. Das muss man an der Stelle auch sagen. Ja, sehr, sehr gut, ey. So, ich gehe jetzt mal wieder in eine internationale, in ein internationales Fahrwasser.
Ganz kurz
Fahrwasser.
Noch zu GZUZ, ja, noch nachreichen, weil mir das gerade so einfällt. Natürlich auch voll angesagt, aber der Name Ghetto-Zeug unzensiert. Das wäre auch lustig, wenn King Orgasmus One so heißen würde, wo ja alles zensiert ist.
Ja. Richtig.
Aber ja.
Aber es geht ja bei unzensiert nicht darum, dass das, was du hörst.
Nee, dass du, ja, dass du selber.
Ja. Gut, egal. So sieht es nämlich aus. Das ist ja einfach richtig krass. die alles, kein Blatt vor den Mund und so weiter, ne? Naja, ich gehe ja nach, ich gehe in das United Kingdom, gehe ich. Also auf die Insel, wenn man so will.
Und oder wie Jesus es abkürzen würde, UNK.
UNK, UNKI.
UNKI.
Unki, Junki. Ja, und es handelt sich bei meinem Beispiel um einen Rapper mit dem Namen LD. Wobei LD, also LD sozusagen, ist jetzt nicht der einzige Künstlername, den dieser Typ hat. Dazu später mehr. Und der heißt Kassiel Ni Akwai Wuta Ofai. Ich habe das mit Sicherheit nicht richtig ausgesprochen, aber ich glaube, es ist eigentlich ganz gut, dass er sich einen Künstlernamen zugelegt hat, weil das wäre schon relativ schwierig zu behalten. Aber er ist auf jeden Fall unfassbar krass, also erfolgreich, und er hat vor allem, ist er Teil einer sehr, sehr interessanten Musikrichtung oder Ausprägung des Raps, nämlich des Drills. Und der Drill zeichnet sich dadurch aus, dass er, es ist so ein bisschen wie Trap, also wenn man Trap, Trap kennt man ja, das ist relativ erfolgreich auch in Deutschland, da sind so ganz schnelle Hi-Hats und der Rap-Style ist so ein bisschen Staccato-mäßig, und Drill ist halt die, sagen wir mal, die böse Stieftochter oder die böse Schwester von Trap sozusagen. Drill ist wirklich, das wird ganz, ganz oft von wirklich richtig kriminellen Leuten gemacht. Und Drill ist halt richtig hart, düster. Die Beats sind richtig so, das ist richtig komische Untergangsszenario und so. Also es ist hart, einfach harte Musik so und harter Rap.
Donald Trump hört das, glaube ich.
Kann gut
der
sein.
Der sagt auch immer Drill, Baby, Drill.
Ja. Ja, jedenfalls ist es so, dass du diesen trapartigen Einfluss hast, aber in düster. Und es klingt ich finde diese Art von Beat einfach irgendwie immer scheiße, aber das ist ja Geschmackssache. Es ist aber vielmehr eigentlich auch so ein Lifestyle und so eine Bewegung. Also die Mucke ist im Endeffekt der Soundtrack für einen entsprechenden Lifestyle. Und die meisten Drill-Artists, die jetzt wirklich so in den, in den Ursprungsorten da aktiv sind, irgendwo im tiefsten England oder so, in den USA. Das sind wirklich oft Gangmitglieder oder zumindest kriminell. Das kann man schon wirklich so sagen. Und LD ist etwas sehr, sehr Spannendes widerfahren. Er hat nämlich eine sogenannte ASBO bekommen. Das ist Antisocial Behavior Order. Das heißt, wenn du dich also asozial benommen hast, in irgendeiner Form, das kann zum Beispiel Trunkenheit sein in der Öffentlichkeit, das kann irgendwie Vandalismus sein, whatever, dann bekommst du halt diese seltsame englische Züchtigungsmaßnahme zu spüren. Und die wurde von Tony Blair 1998 eingeführt, um beispielsweise eben randalierende Gruppen irgendwie auf der Straße in den Griff zu kriegen. Und das, was man da jetzt als Strafe bekommt, kann total unterschiedlich ausfallen. Also du kannst jetzt irgendwie Sozialstunden kriegen. Ich weiß nicht, ob du auch in den Knast kannst, das weiß ich nicht. Aber es gibt halt unterschiedliche Maßnahmen, die auch speziell auf das, was du eben gemacht hast, zugerichtet und zugeschnitten sein können. Und also LD hat, und das fand ich wirklich kurios, ist es für einen Rapper ja auch irgendwie echt richtig ätzend, LD hat eine sehr, sehr seltsame Strafe bekommen. Der durfte nämlich keine Musik mehr machen. Also die haben dem wirklich verboten, Musik zu machen. Und
das Polizeisiegel vom Musikschneideprogramm, genau. Und das Keyboard einge...
So, und das ist ja so im Endeffekt, ist ja so genau, zensurmäßig so next level einfach, ne?
Wenn du halt so, Zeug hart zensiert.
Das ist richtig hart, auf jeden Fall zensiert. Und LD, muss man wissen, ist Mitglied der Crew 67 und auf deren Konto gehen wirklich einige üble Straftaten. Also der ist kein ungeschriebenes Blatt, so überhaupt nicht. Und LD ist mal mehr, mal weniger involviert gewesen. Man weiß auch nicht, wer das jetzt im Einzelnen dann immer verübt hat, aber es geht halt wirklich bis zu Mord hoch, ne? Also es ist das ist schon eine richtige Gang. Drogenhandel gehört natürlich dazu mit Marihuana und Heroin. Es ist auch eine sehr krasse Range. Er ist mal wegen illegalem Waffenbesitz tatsächlich auch mal zu 6 Monaten Haft verurteilt worden und so weiter und so weiter. So. Jetzt ist aber diese Kuriosität, diese ASBO-Geschichte betreffend, das ist, also er hat wirklich, er hat von der, er ist verurteilt worden dazu, 2 Jahre lang keine Musik mehr machen zu dürfen oder auch performen zu dürfen. Also der durfte weder Musik produzieren noch performen in der Öffentlichkeit. Und jetzt hat sich natürlich LD gedacht, so, ja, gut, also das gilt ja nur für LD. Ich nenne mich jetzt einfach Scripps und dann ist das Problem gelöst. Und hat natürlich eine Maske angezogen, auch schlau, weil wahrscheinlich haben die schon ihr seinen bürgerlichen Namen da hinterlegt und alles, was der unter diesem, also was er macht, ist natürlich damit gemeint. Aber er hat sich natürlich dadurch eine Legacy geschaffen, die halt unfassbar ist, weil er natürlich irgendwie so mit, wie gesagt, mit Maske aufgetreten als Scripps, ja, hat Mucke rausgebracht, die Kids haben es auch gefeiert und die Leute gehört und so weiter und so weiter. Und die Leute wussten aber lange nicht, dass er das ist.
Ja.
Und irgendwann kam halt in einem Song raus, aha, Scripps und LD ist eine Person. So, das hat er irgendwie geleakt. So.
Aber der Start war ihm auf den Fersen wegen der elektronischen Mundfessel.
Die elektronische Mundfessel hat ihm, genau so, oder wie 50 Cent sagen würde, die haben mir die Fessel zerschossen. Naja.
Das finde ich jetzt unangebracht.
Ja, ich nicht. So, wenn du mich fragst, ist das eine saudumme Idee, einen Straßenrapper mit einer solchen Strafe zu belegen? Denn, ich meine, also wie krass kannst du ein Staatsfeind-Image erzeugen?
Ja.
Also wenn du
auch
jemand,
das, ja.
Also ist ja total dumm einfach. Und dann halt, also dazu kommt die Legacy, die der dadurch hat, und dazu kommt, dass der, ja, ich meine, der hat ja Mucke rausgebracht und auch noch immer. Und das heißt, irgendwann hat er da geleakt, er ist das. Ja, also die Fangemeinde ist ja explodiert. Das ist halt, also ich weiß nicht, wer sich das überlegt hat. Also ich glaube, da hätte man bessere Wege gefunden, den da irgendwie zu bestrafen. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz schlechter.
Gab schon erfolgreichere Moves in der Justizgeschichte, ja.
Das glaube ich auch. Und darauf hat er halt wirklich eine krasse Legende aufgebaut. Also summa summarum, das Beste, was ihm passieren konnte. Gut. Jetzt ist relativ schlecht bei der ganzen Sache, ist die Tatsache, dass er schließlich wegen Drogenhandels mit Crack, Kokain und Heroin im Jahr 2019 für 4,5 Jahre ins Gefängnis musste. Da ist er wirklich weggesperrt worden. Aber auch diese längere Gefängnisstrafe wird seinem Image nicht geschadet haben, zumal er 2021 auch schon wieder rauskam. Also ist irgendwie mit anscheinend gute Führung, whatever. Also er hat nur 2 Jahre absitzen müssen, vielleicht den Rest auf Bewährung, ich weiß es nicht. Und 2021 ist er direkt mit einem Mixtape rausgekommen, mit dem Titel Who's Watching. So, und ich denke, da watchen eine Menge Leute, denn in den Kreisen in dieser Drill-Fangemeinde und das ist gar nicht so klein, wie man denkt, ne? Also es ist so eine richtig krasse Strömung. Da werden, also die ganze Szene kennt auf einmal diesen Typen so nach diesen ganzen Sachen. Und wie gesagt, da, wenn du dann wirklich auch im Knast warst, das ist ja nochmal zusätzlich irgendwie so, das ist einfach realer geht's nicht. So. Immerhin hat er mit dem Vorgänger-Mixtape The Masked One eine Chartplatzierung sogar erreicht. Also er war auf Platz 69 in den britischen Charts. Und das zeigt definitiv, dass es wirklich keine schlaue Idee ist, kriminellen Musikern das Musikmachen zu verbieten. Weil ich meine, wie gesagt, wenn du alleine dann schon diese Zeit dann in einem Mixtape verarbeitest, das ist ja, wie gesagt, also die Leute so, du kannst da ja sagen, was du willst. Du bist einfach real as fuck so. Und das fördert natürlich nur den Erfolg, anstatt die Leute da wirklich zu bestrafen. Und ich entschuldige mich natürlich explizit bei 50 Cent. Es gab so ein richtig geiles 1Live-Ding mal. Da haben die so Musiker wie so ein bisschen verunglimpft, indem sie die so in den Kontext mit Wald und so gesetzt haben. Es war so eine Natur.
Ja.
So alles. Und da gab es Bruce Wildness, also genau, stimmt, es waren Schauspieler und Musiker. Bruce Wildness und 50 Cent. Das fand ich in der Kollabo ganz gut. Aber trotzdem, 50 Cent, muss man sagen, hat ja wirklich, dem haben sie ja wirklich, der hat ja auch wirklich einfach richtig krasses Leid erfahren. Da weiß ich jetzt bei LD nicht, wie das aussieht. Aber definitiv muss man sagen, der Typ hat eine Lebensgeschichte, die hat er sich selbst zugelegt, so klar. Über die Herkunft weiß ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, aber der hat dermaßen Erfolg gehabt innerhalb seines Genres. Und damit auch einige Moneten verdient, kann man sagen.
Kurioses Beispiel auf jeden Fall auch.
Finde ich auch.
Und damit kommen wir zu meiner letzten Geschichte und kehren zurück in die Bundesrepublik Deutschland. Ich halte mich heute hier innerhalb der deutschen Grenzen auf irgendwie.
Ja, das ist,
weiß ich doch. Und auch. Wir kommen zu Hafti-Abi. Haftbefehl.
Yes.
Nicht verwechseln mit dem National Prohibition Gesetz von 1920 in den USA. Das war der Saftbefehl.
Nein.
Lass es zu.
Man sieht mich, man hört mich Kopfschütteln.
Ja, hinter dem Künstlernamen von Haftbefehl steckt eine krasse Geschichte. Ich weiß nicht, ob du die schon kanntest.
Ja, doch, natürlich.
2006 bekam er nämlich einen Haftbefehl.
Ja, das ist, ja. Und dann hat er sich überlegt, oh scheiße, Mann, wie nenne ich mich?
Er hat dann überlegt, er hat dann wahrscheinlich wirklich überlegt und wahrscheinlich waren die Künstlernamen Vorladung, Anhörung oder mit sonnigen Grüßen aus dem Justizzentrum der Staatsanwalt schon vergeben. Haftbefehl ist einer der bekanntesten Deutschrapper, das muss man nicht dazu sagen, weil er einer der bekanntesten Deutschrapper ist und er geriet schon früh, jetzt wird's ein bisschen albern.
Jetzt erst? Achso, ja, bin ich auch gespannt.
Er geriet schon früh auf die schiefe Bahn und hatte tatsächlich auch scheinbar keine einfache Kindheit, muss man sagen. Das ist jetzt wirklich so ein Beispiel, wo man sagen muss, ja, jemand, der ja da irgendwie auch nicht das einfachste Schicksal hat, also wirklich im absoluten Problemviertel, eben aufgewachsen in Offenbach. Ja, schwierige Kindheit. Der Vater hat sich das Leben genommen, leider, als er 14 war. Und das ist, ja, sind ja schon nicht so die besten Voraussetzungen für einen Start ins spätere Leben. Also schwierige Verhältnisse, muss man sagen. Und Haftbefehl hat sich aber, und das macht ihn für viele auch zum Vorbild, da echt hochgekämpft und hochgearbeitet zu einem der bekanntesten und erfolgreichsten Deutschrapper, die sogar auch die deutsche Sprache ja beeinflussen, weil ja dieses bekannte Chabos wissen, wer der Babo ist, dann sogar für ein Jugendwort des Jahres auch zuständig war. Haftbefehl ist aber natürlich auch nicht unumstritten. Obwohl er eben, ja, wie gesagt, sich da hochgearbeitet hat und sehr erfolgreich ist. Er ist durchaus auch, ja, Ziel von einiger Kritik, unter anderem wegen Antisemitismus und Sexismus. Das wird ihm immer wieder vorgeworfen. Den Vorwurf, Antisemit zu sein, hat er selbst entschieden von sich gewiesen und hat, gesagt, es ist da mal viel diskutiert worden über eine Zeile, wo er irgendwie Juden und Banker, ne, so, quasi irgendwie gleichsetzt, also so diese klassische antisemitische Verschwörungstheorie dort quasi bedient, meinten die Kritiker. Er hat gesagt, er hat früher gedealt am Frankfurter Bahnhofsviertel und einige seiner Stammkunden hätten jüdische Wurzeln gehabt. Und da hat er dazu gesagt, Zitat, hätte ich Gummibärchen an Eskimos verkauft, wäre die Textzeile anders ausgefallen.
Auch eine gute Antwort.
Okay, ja. Aber dazu ist sehenswert zu dieser Auseinandersetzung oder diesem Thema Haftbefehl und Antisemitismus, Fragezeichen, gibt es eine Diskussion, eine Sendung auf Arte von 2015, wo er mit Oliver Polak unterwegs ist und die reden darüber, sehr interessantes Gespräch und er konfrontiert ihn da auch mit einigen Lines und ich finde, erklärt ihm das auch ganz gut und verständlich und sagt, wenn du denkst, dass alle Juden reich sind, dann ist das auf jeden Fall ein antisemitischer Gedanke. Und dann guckt Haftbefehl ihn an und sagt, ganz so richtig überrascht, so, echt? Und sagt, ja, auf jeden Fall. So, also es ist aber eine interessante Diskussion. Ist teilweise ein bisschen merkwürdig, weil der Haftbefehl halt im Auto sitzt und einfach die meiste Zeit des Gesprächs den Oliver Polak nicht anguckt, sondern irgendwo anders hin, also nach draußen und irgendwie so ein bisschen so verpeilt wirkt. Aber ist echt, also die Diskussion ist, kann man sich mal angucken. Mhm. So. Haftbefehl hat halt eben auch gesagt, in seiner Umgangssprache und in seinem Umfeld seien politisch unkorrekte Äußerungen gegenüber jedem und jeder Gruppe an der Tagesordnung. Zitat, wir sind Kanaken, Balkans, Kartoffeln, schwarze Zigeuner, Öl, Augen und Juden. Wir sind Brüder und Schwestern, wir schätzen und lieben uns, hat er gesagt. Und er scheint sich auch selbst zu reflektieren, muss man dazu sagen. Also das kann man jetzt, wie gesagt, auch anhand von anderen Textzeilen bewerten oder von anderen Infos über ihn, ob er jetzt Antisemit ist oder nicht, aber er distanziert sich auf jeden Fall öfters davon, von diesem Vorwurf und scheint sich auch selber zu reflektieren, weil er in einem Spiegel-Interview auch betont hat, dass er sich schon mehrfach dafür entschuldigt hätte für frühere Aussagen und hat sich auch selber in dem Interview nochmal von den Aussagen distanziert und gesagt, Zitat, ich habe über Chemtrails gerappt, ich habe auch über die Rothschilds gerappt, ich war jung und wirklich noch auf der Straße unterwegs, auf der Suche nach irgendwas, eine verlorene Seele, mittlerweile sehe ich das ganz anders. Und ich finde, wie gesagt, also ich weiß nicht, ob wir das jetzt final einschätzen können, ob an dem Vorwurf was dran ist oder nicht. Sicherlich kommt es nicht ganz von ungefähr. Aber man sollte, glaube ich, dann auch berücksichtigen, dass so eine gewisse Reflexion ja da ist. Und er dann sagt, ich reflektiere das schon und vielleicht war das Schwachsinn, was ich da erzählt habe.
Ja, voll.
Aber insofern ist, wie gesagt, vielleicht war auch diese Diskussion mit Oliver Polak da, was ihm da auch ein bisschen geholfen hat, da eher zu erkennen, dass das nicht unbedingt richtig ist, was da so gesagt und geschrieben wird. Und ja, in Offenbach hat mal jemand angeregt, weil Haftbefehl ein Offenbacher ist und dort auch eben einer, der es da geschafft hat, einen großen Aufstieg hinzulegen. Da hat man jemanden angeregt, die Bismarckstraße in Haftbefehlstraße umzubenennen. Und zwar mit der Begründung, dass Haftbefehl das genaue Gegenteil von Bismarck sei. Und das stimmt, er hat keine Pickelhaube, er lebt nicht im Kaiserreich und es gibt auch noch keinen Haftbefehlhering. Aber es gab eben auch Gegenargumente, zum Beispiel das Gegenargument, der ist ja noch nicht tot und man kann in Deutschland Straßen nur nach verstorbenen Personen benennen, ist wohl irgendwie so. Und Haftbefehl ist ja gar nicht sein echter Name, sondern nur sein Künstlername. Was ich krass finde. Ne?
Man also, denkt, dass das als Argument reingeführt wird.
Ich dachte immer, der heißt Hans-Heinz Haftbefehl, weißt du? So wie Christopher Jonas GZUZ oder Klaus-Dieter UFO 361. Dann gab es eben natürlich auch noch das Gegenargument, ja, was ist denn mit Antisemitismus und Sexismus? Weil wenn man die Bismarckstraße umbenennen möchte, weil man Bismarck problematisch findet, muss man ja auch über den Antisemitismus und den Sexismus in den Texten von Haftbefehl reden. Und das hat auch Felix Sauer, der das angeregt hatte, klar kritisiert, hat aber auch gesagt, Zitat, würden die ganzen Boomer und Allmanns jede Zeile in der deutschen Geschichte so durchgehen, wie sie es bei Haftbefehl gemacht haben und alle Aussagen und Taten von Bismarck genauso kritisch beäugen, dann hätten wir hier schon längst keine Bismarck-Denkmäler und Straßen mehr.
Ja. Das stimmt.
Wo man jetzt aber auch sagen muss, Bismarck lebte halt im 19. Jahrhundert.
Das ist ja schon auch das ist ein Argument.
Ein kleiner Unterschied. Aber gut, man hat sich dann in der Mitte getroffen. Jetzt heißt das Ding King Orgasmus One Allee und alle sind glücklich. Nein, natürlich nicht. Aber genau, ist auf jeden Fall immer wieder ein Thema bei Haftbefehl, die Frage Antisemitismus in den Texten, ja oder nein. Ja, und hat er sich da weiterentwickelt? Und auch eine schöne Geschichte, an der Haftbefehl jetzt nur am Rande beteiligt war, aber die ich trotzdem bringen möchte, weil es gut dazu passt, ist die Story von MPU King. Weiß nicht, ob du davon mal was gehört
das
hast.
Kenn ich,
es gibt ja verschiedene Anbieter von MPU-Vorbereitungskursen, wenn du quasi deinen Führerschein verlierst wegen verschiedener Vergehen und musst dann zur MPU und dann gibt es Anbieter, die da Vorbereitung machen. Das Problem ist, irgendwie ist das ein ganz gutes Geschäft, weil die nicht wirklich reguliert sind. Also es kann jeder machen, diesen Vorbereitungskurs. Mhm. Und du kannst dir wohl auch aussuchen, zu wem du zur MPU gehst. Mhm. Das wusste ich auch nicht. Und dementsprechend ist das auch ein kleines Geschäft. Und das ZDF hat dann einen Bericht gebracht über MPU King, die das eben angeboten haben und die eben ja dann auch verschiedene Sachen gefälscht haben bei diesen MPU-Gutachten, die du auch brauchst. Du brauchst zum Beispiel, wenn das wegen Drogen oder Alkohol ist, brauchst du einen Abstinenznachweis. Und das lässt sich ja auch fälschen. So. Mhm. Und da haben die solche Sachen zumindest gemacht. Unter anderem auch Erste Hilfe Bescheinigung, dass du diesen Erste-Hilfe-Lehrgang gemacht hast. Und ja, das haben die dort eben angeboten. Und da haben also auch zahlreiche Rapper, unter anderem auch mit krimineller Vergangenheit, dann kräftig Werbung dafür gemacht, wo ich mir sage, na, ist jetzt auch ein bisschen, weiß ich nicht. Also ich verstehe den Hintergrund, dass man sagt, das ist die Zielgruppe, die sowas braucht, ne, vielleicht. Also so haben die das auch argumentiert, dass man sagt, das ist doch die Zielgruppe, die Leute anspricht, die brauchen ihren Führerschein. Manuelsen ist da irgendwie auch dabei und sagt dann, ja, das ist nur ein halber Mann, wer keinen Führerschein hat und so, und ihr müsst euch den wiederholen. Also, aber irgendwie, man kommt da auch drauf, dass da vielleicht irgendwas merkwürdig dran sein könnte.
Ja, schon.
Und dann sind die eben dahinter gestiegen, weil irgendwie so ein ehemaliger Rockerboss das dann irgendwie enthüllt hat auf einem YouTube-Kanal. Wahrscheinlich, weiß nicht, vielleicht, man hat dann überlegt, ob der vielleicht eine Rechnung offen hat mit dem, wie auch immer. Und genau, dann hat der Typ gesagt, der das mit federführend gemacht haben soll im Interview, Zitat, Erste Hilfe und Sehtestbescheinigung, ja, die habe ich gefälscht. Gebe ich zu, das habe ich gemacht, weil Leute zu mir kamen und gesagt haben, ey, ich brauche Erste Hilfe, aber ich habe keinen Bock, da 9 Stunden irgendwo rumzusitzen. Ich habe das als Service gesehen. Ich habe das gar nicht als Fälschung gesehen, wie ich das heute sehe. Und da hat er absoluten Punkt, muss ich sagen. Also Erste-Hilfe-Seminare sind auch wirklich mit das Schlimmste, was man machen kann. Ja? Also am Ende, wenn es schlecht läuft, kannst du noch Erste Hilfe und bist für einen Ernstfall vorbereitet. Also das ist wirklich ganz furchtbar. Das ging dann eben da hoch über diese ZDF-Reportage auch. Und es wurde dann beteuert, dass die Rapper damit nichts zu tun haben. Ist aber trotzdem interessant, weil Haftbefehl ist selber wohl ich weiß nicht, ob da schon ein Urteil gesprochen ist, aber war wohl mal verwickelt in einen Unfall mit Fahrerflucht, wo er in eine Baklava-Bäckerei reingeschossen sein soll mit der Karre und irgendwie auch Menschen verletzt wurden. Und Augenzeugen haben dann gesagt, das war doch der Haftbefehl, der da gerade weggerannt ist und in ein Auto gestiegen ist. Oder gar nicht, ist gar nicht weggerannt, der ist seelenruhig zu einem anderen Auto und ist mit dem dann einfach weggefahren. So hieß es, wenn das Haftbefehl war. Ich glaube, es ist nicht bewiesen. Naja. Und ja, man muss auch sagen, trotz des großen Erfolgs in den letzten Jahren machen sich die Fans immer wieder Sorgen um Haftbefehl. Er kam mal mit einer mysteriösen Schusswunde ins Krankenhaus, wo keiner wusste, wie und warum. Dann musste er bei einem seiner dann in letzter Zeit eher seltener gewordenen Auftritte, musste er das Ganze nach 2 Minuten abbrechen oder nach 5 Minuten, weil er scheinbar ziemlich fertig war. Ich habe dazu auch ein Video gesehen, da sah er wirklich nicht gut aus. Nach eigener Aussage lag das am Lachgas. Er hätte zu der Zeit 50 Flaschen Lachgas täglich konsumiert, was irgendwie krass ist. Und dann hat er gesagt, ja, das ging 3 Monate gut, danach ging nichts mehr. Und danach sprach er sich dann für ein Verbot von Lachgas als Droge aus. Also auch da wieder eine gewisse Reflexion, die man da irgendwie sieht. Es gibt ja auch manche Leute, die da überhaupt nicht reflektieren und überhaupt nicht sehen, was sie dort irgendwie falsch machen. Und scheinbar ist es bei ihm, ich habe bei ihm, wenn ich mir das so angucke, dann immer so das Gefühl, dass es eigentlich irgendwie so ein bisschen einfach so ein fehlgeleiteter Typ ist, der halt auf der schiefen Bahn ist, aber dem man wünschen würde, dass er davon irgendwie runterkommt, weil er offensichtlich diese Reflexion auch irgendwie besitzt. Weiß ich nicht. Aber ja, dass er eben über diese Sachen singt, von denen er was versteht, ne, Drogenkonsum und solche Geschichten, das macht ihn ja nicht umsonst auch musikalisch zu einem der absolut authentischen und ja, dann eben auch einen der sehr gefeierten Deutschrapper, der sich, wie gesagt, auch echt einiges aufgebaut hat mit seiner Karriere und man hofft, dass er sich das nicht selber kaputt macht.
Ja.
Aber ich finde diese Reflexion schon erwähnenswert, weil es ist ja besser, als wenn man das nicht reflektiert. Definitiv. Auch wenn es optimal wäre, davor nicht diese Sachen zu machen.
Aber wir reden ja immer noch über Leute, die halt aus einem gewissen, klar, so eine gewisse Story auch haben. Aber es ist, ich finde auch alleine schon erwähnenswert und lobenswert, dass man sich diesen Themen überhaupt stellt. Ne? Also das zu reflektieren ist ja dann nochmal eine andere Geschichte, aber alleine zu sagen, so ich mache jetzt dann ein Interview mit Oliver Polak, der ja Jude ist, ne? Das muss man dazu sagen. Da kann man ja schon erahnen, auch seitens des Managements, worauf das hinausläuft, das Ganze. Und alleine zu sagen, so ich habe dann den Mut, aber mich dieser Sache zu stellen und dann auch noch kritisch zu reflektieren, da ist natürlich schon allerhand.
Wenn das vor allem eine ernst gemeinte Reflexion auch ist,
ja, das glaube ich auch.
Dann kann er ja, weil er ja für viele eine Vorbildrolle hat, vielleicht absolut dann dadurch auch einen Beitrag dazu leisten, dass diese Situation mit Antisemitismus, die ja in den letzten Jahren gefühlt wieder schlimmer wird, dass die sich vielleicht mal irgendwie bessert.
Definitiv.
So. Also es kann natürlich auch sein, dass das nicht so ist und dass er das einfach nur sagt, um sich zu rechtfertigen, aber eigentlich das zu denken.
Nee, das glaube ich
auch. Aber ich glaube, da ist eine gewisse Reflexion.
Glaube ich auch.
Und dann, wie gesagt, der Optimalfall ist, man macht es einfach gar nicht, ne, mit solchen Texten. Aber wenn diese Reflexion auch ehrlich und aufrichtig ist, dann glaube ich, kann das auch ein Vorbild sein für andere, sich da mal zu hinterfragen und absolut da diese antisemitischen Gedanken dann quasi eher mal loszuwerden.
Man glaubt auch gar nicht, wie viel Impact Haftbefehl auf Kids hat. Also das ist ein richtig krasser Kindermagnet, voll, aber halt so auf total positive Art und Weise. Also der ist so richtig, wird auch in so 12, 13, 14-Jährige hören Haftbefehl. Und das kann man ja immer nur vom Gefühl her sagen. Aber bei dem, und das ist jetzt, hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie eine Rap-Vorliebe habe oder so, aber der Typ erscheint mir wirklich ein richtig aufrichtiger, realer Typ zu sein. Auch wenn der natürlich irgendwie Schattenseiten hatte und hat und irgendwo in gewissen schiefen Bahnen unterwegs war. Aber gut, das ist halt so seine Story. Aber der scheint mir wirklich ein richtig, richtig guter Typ zu sein. Und vor allem, was wirklich interessant ist, wenn man die Musikbranche hört und wenn man Leute hört, die mit dem zu tun haben, das ist Wahnsinn, was die über den sagen. Ne? Also die sagen halt vor allem, der hat eine unfassbare Aura. Also wenn der in den Raum kommt, dann weißt du, dann ist so all eyes on him mäßig. Ja. Und der Typ ist wohl auch am Anfang auch so das Label von dem, ist bei Universal, die sagen halt auch so, als wir dann mit dem zum ersten Mal gesprochen haben, haben wir direkt gemerkt, so okay, das ist ein Superstar, der Typ. Das ist einfach ein Superstar. Und dann denkst du, das ist krass, das ist Leute einfach krass über den sagen, weil so, also wenn du den reden hast, denkst du, ja, okay, aber das ist halt scheinbar wirklich jemand, der eine unheimlich große Wirkung hat auf Menschen und Ich finde den, also ich finde die Mucke insofern interessant, als dass diese ganze Jugendsprache und Sprachgeschichte, die geht ja weit darüber hinaus, dieses Chabos wissen, wer der Babbo ist, gemacht zu haben, sondern das ist ja, der vermischt ja richtig krass Wörter und baut daraus neue Begrifflichkeiten einfach so. Ja. Also da fließt dann Französisch teilweise mit ein, Arabisch irgendwie mit ein und Kurdisch vielleicht und so und dann halt Deutsch und das ist alles interessant, was der da macht so und also unter sprachlichen Gesichtspunkten ist das total geil, dass sowas ist, dass es sowas gibt, also ja. Ne? Dass so ein Neugewächs da irgendwie entsteht und das auch noch in auf also Beats kommt und halt mit so einer aggressiven Vortragsweise so, also ich kann dem Ganzen komplett was abgewinnen.
Ja, man, also wie gesagt, man hofft dann halt einfach, dass diese Vorbildrolle, die er dort hat, dass die dann auch einfach zum Positiven eingesetzt
wird. Das wäre natürlich nochmal Bonus.
Wird ja. Und er ja sich vielleicht jetzt dann nicht durch diese besorgniserregenden Ereignisse der letzten Jahre da irgendwie abstürzt oder so.
Ja, aber ich finde, was man auch immer mal sagen muss, ist, ich meine, es gibt ja schon natürlich, also es ist wünschenswert, dass Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, eine gute Wirkung auf Leute haben und vor allem natürlich auf den Nachwuchs, aber man darf natürlich nicht vergessen, das sind irgendwie alles Künstler. Das heißt, du hast natürlich irgendwo auch eine Kunstfigur, die da unterwegs ist und ich finde, es wird sehr, sehr oft, wird auch so übermoralisiert, dass du den Eindruck hast, so, man stellt da so Ansprüche an Leute, wo du sagst so, ey, die sind nicht gekommen, um hier die Jugend irgendwie auf eine positive Weise zu reformieren, was weiß ich was zu beeinflussen, sondern die machen halt ihr Ding. Und bei dem zum Beispiel habe ich den Eindruck, der hat Antennen für sowas und ist bereit, sowas aufzunehmen. Wie geil ist das denn? Sehr, sehr cool.
Ist, ja.
Aber andererseits muss man halt auch sagen, das ist natürlich auch eine Aufgabe des Umfelds.
Steht nicht in der Stellenbeschreibung.
So sieht's aus. Es ist eine Aufgabe der Eltern und der was weiß ich was, der Gesellschaft eigentlich, diese Dinge aufzufangen und den Leuten klar, den Kids auch klar zu machen, pass auf, das ist eine Kunstfigur, das ist ein Künstler, nimm dir jetzt kein Beispiel da dran. So. Es kann auch sein, dass alles, was die dir erzählen, kompletter Bullshit ist und die sitzen zu Hause in ihrer Drei-Zimmer-Wohnung und sind sauer, wenn unter der Heizung zwei Flusen liegen. Also das ist möglich.
Ja.
Und das ist halt so das Ding, wo ich finde, wo man auch öfter mal sagen könnte, so, ey Leute, lass mal die Kirche im Dorf lassen, wenn es darum geht, so alles zu übermoralisieren. Das wirkt ja dann auch oft sehr schnell lächerlich, was man sieht an Leuten wie Alice Schwarzer, die dann anfängt, in solchen Talkshows da so zu moderieren und dann Orgy One da, also dann so die Texte vorzulegen. Natürlich ist das scheiße, was der rappt. Ja, natürlich ist das so. Aber du, ey, ganz ehrlich, was ist denn das? Also, was soll das jetzt sein? Und dann macht die irgendwie Steuerhinterziehung in der Höhe von was weiß ich was und macht auch zweifelhafte Aussagen und denkst du so, ey, komm, ernsthaft? Du hast dich jetzt moralisch aufgeschwungen? Also, weißt du?
Schön wäre es gewesen, wenn dann King Orgasmus One genau, mit ihr in der Talkshow gesessen hätte. Frau Schwarzer, ihre Steuererklärung sagt im Gegensatz zur Rettung, sagen Sie mal, ist Ihnen das nicht eigentlich peinlich?
Ja, das wäre schon richtig geil gewesen.
Nö,
genau, nein.
In diesem Sinne,
ja.
Schöne Folge zu einem interessanten Thema, verrückte Rapperinnen waren nicht dabei in dieser verrückten Kategorie. Wir freuen uns auf Feedback und
so ist es.
Euren Gewinner auf unseren zahlreichen Social-Media-Kanälen von Quichott und mir.
Oder vom zum Beispiel Instagram-Kanal der Weltmeisterschaft des Schwachsinns. Es gibt ja einen eigenen Kanal. Guckt da mal vorbei.
Ja, aber da habe ich doch die Kontaktdaten nicht mehr. Ich kann mich da nicht einladen.
Immer noch wieder nicht.
Nee.
Junge.
Wahrscheinlich sind dort die ganzen Nachrichten, die irgendwie den ganzen Spielstand zu meinen Gunsten verändern würden. Weißt du, ich komme nicht mehr allein in das Ding.
Das ist die Geschichte, die du noch deinen Kindern erzählen wirst.
Schreibt uns auf unseren Privatprofilen, also Quichott oder bei mir. Bei Quichott ist es @Quichott offiziell und bei mir ist es @Greinerzeug unzensiert.
So Leute, das war's. Und wir wünschen euch natürlich eine sehr gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Tschüss.
Ciao.